Der Wegbereiter Jesu, Johannes der Täufer. Wir haben vorhin schon die Geschichte gehört von der Ankündigung seiner Geburt, hat uns David vorgelesen in Lukas Kapitel 1. Was war denn das Besondere an dieser Ankündigung? Ja, auch ein Engel kündigte diese Botschaft an. Ich möchte noch mal kurz die Situation beschreiben. Zacharias, der war im Tempel und tat seinen Dienst. Das alleine war schon etwas Besonderes. Dass ausgerechnet dieser Zacharias diesen Dienst im Tempel tat. Denn man muss wissen, es gab ja 24 Priesterklassen. Ein Chroniker wird das näher beschrieben. Es waren ja viele tausend Priester. Und es wurde aber so eingeteilt, dass jede dieser Priesterklasse, dieser 24 Priesterklasse, an zweimal im Jahr für eine Woche rankamen, um den Priesterdienst zu tun. Das sind 48 Wochen und die anderen Wochen, da waren dann alle Priester versammelt bei den hohen, bei den großen Festfeiertagen. Da waren dann, kamen dann alle aus dem Land Israel nach Jerusalem, um zu dienen. Also so war jetzt, wird uns beschrieben, dass diese Priesterklasse Abija, von der Zacharias kam, nun Tempeldienst verrichtete. Aber dann war es auch so, dass es ja viele Priester gab, die von Stamm oder die aus den Abteilungen Abija waren. Und so wurde dann das losgeworfen. Und fairerweise kamen dann immer nur diejenigen dran, die noch nicht dran waren. Ja. Also es war durchaus oder damals so, dass die Priester vielleicht einmal in ihrem ganzen Leben die Chance hatten an diesem Dienst. Und jetzt war dieser Zacharias im Tempel und was geschah da? Er brachte vor dem Räucheropferaltar, jetzt hätte ich noch ein Bild mitbringen können, aber ihr könnt es euch, denke ich, vorstellen, dieser prunkvolle Heiligtum, wo der siebenarmige Leuchter drin stand, der Schaubrottisch und der Räucheraltar. Die war im Allerheiligsten. Da war er nicht drin. Ja. Der war ja nur ein Priester. Ja. Also das war in diesem Heiligtum. Und dann das Allerheiligste, aber da, der war ja getrennt von ihm. Da war ja noch der Vorhang. Ja. Aber dieser Räucheraltar war ja vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Und seine Aufgabe als Priester war, dieses Räucherpfännchen zu nehmen, mit Weihrauch und dann dort zu opfern, ja, oder dort aufzugießen. Dadurch wurde dann im gesamten Raum ein unheimlich guter, wohlriechender Duft verstreut. Und dieser Räucheraltar ist das Symbol eigentlich auch für die Gebete. Ja. Wie heißt es im Psalm 142, Vers 2? Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Also er musste diesen am Morgen und am Abend dieses Opfer darbringen in diesem Tempel. Die Gebete der Heiligen steigen da zu Gott. Zacharias und seine Frau Elisabeth, von denen wird gesagt, dass seine Frau unfruchtbar war. Also sie konnte keine Kinder mehr gebären. War schon im fortgesetzten Alter. Ja. Hatten also somit jegliche Hoffnung auf ein Nachkommen verloren. wie viele Gebete werden die beiden in ihrem Leben dem Herrn gegeben haben? Kannst du nicht uns einen Nachkommen schenken? Ganz bestimmt. Und jetzt ist er an diesem Räucheropferaltar, betet für das ganze Volk Israel und denkt sicherlich auch an seine Gebete, die er dem Herrn gebracht hat. Und da erscheint ihm der Engel und verkündigt ihm, dass Elisabeth schwanger werden wird. Und was war die Reaktion von Zacharias? Er konnte es nicht glauben. Obwohl das ja eine unheimlich, das muss man sich alles vor Augen führen. Das einzige Mal, dass er vielleicht in diesem Raum war, das erste Mal, und dann diese Erscheinung mit dem Engel. Ja. Gab es nicht einen größeren Beweis, dass Gott das dann auch ausführen wird? Und wir lesen da hier von seinen Zweifeln. Und was machte Gott? Ich gebe dir ein Zeichen, du wirst stumm. Mann, wie peinlich war das. Jetzt sollte er rausgehen aus dem Tempel, wo dann die ganze Gemeinde versammelt war, und ein Gebet sprechen. Und er konnte es nicht. Das war das Zeichen, das Gott gab. Ein stummer Prophet, der was ankündigte. Also so war es ein Zeichen. Es war ein Zeichen für seinen Unglauben. Und letztendlich war das auch ein Zeichen für den Unglauben des Volkes Israel. Gott ist stumm. Aber doch passiert das Wunder, und er bekam ja dann die Sprache wieder, dann als Johannes geboren war. Ja. Da bekam Zacharias seine Sprache wieder zurück. In Vers 57 heißt es, Lukas 1, für Elisabeth aber füllte sich die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tage, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkte aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wollte, und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte Johannes in seinen Name, ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn, und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Ja, was war nun dieses aufregende, das Aufsehenerregende bei der Geburt vom Johannes? Also, wie ich schon erwähnt habe, das Erste, seine Mutter war ja eigentlich unfruchtbar und gebar trotzdem im hohen Alter. Und wenn wir in die Geschichte von Israel zurückblicken, wann hat Gott Neues mit Israel angefangen? War nicht eigentlich alle Erzmütter unfruchtbar? Sarah konnte kein Kind gebären. Die Rebekka hatte Schwierigkeiten. Die Rahel. Später auch von der Hannah können wir das lesen. Ja. Gott wirkt Wunderbares. Und So war das hier auch ein Zeichen, da muss etwas Besonderes mit diesem Jungen sein. Wenn Gott so ein Wunder macht und mit diesem Wunder eingreift. Ja, das Zweite hatten wir schon gesehen, dass eben besondere Umstände waren, wie er angekündigt wurde. Und dann, als er geboren wurde, hatte Zacharias wieder seine Stimme. Ja. Dann konnte er umso mehr Gott loben. Ja. Ja. Und das Dritte, was besonders ist an dieser, ist die Namensgebung. Johannes. Was heißt Johannes? Das heißt, der Herr begnadet. Ja, so gewann, ja, so war das ein großes Zeichen und da dürfen wir uns nicht wundern, dass sich das im ganzen Bergland, was heute Westjordanland ist, ja, wohl nebenbei bemerkte, sich da Bethlehem und die ganze Ecke, da hatte sich dann diese frohe Botschaft verkündigt oder gekündigt, der von der Geburt dieses sonderbaren Jungen. Ja, er heißt Johannes, der Herr begnadigt. Wollen wir jetzt nochmal näher drauf eingehen? Wer war eigentlich dieser Johannes? Im Johannesevangelium, da heißt es in Kapitel 1, in Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Ja. Hier im Johannesevangelium wird uns das auch vorgestellt. Das Wort ist Jesus Christus, ja. Das Wort wurde Fleisch, wurde es am Beginn gesagt. Und Johannes ist der Vorläufer. Im Abschnitt danach wird uns die Aufgabe von Jesus Christus näher eingegangen, dass er der Retter der Welt ist. Und Johannes sollte von diesem Retter Zeugnis geben, der auf dieses Wort, was Fleisch geworden ist, auf diesen Jesus Christus hinweisen sollte. Fragen wir mal noch tiefer. Wer war Johannes wirklich? Ja, war er der Prophet Elia, von dem im Malachi geschrieben steht? Denn auch das fragten ja nachher die Jünger. Wer ist Johannes? In dem Propheten Malachi, das ist der letzte Prophet im Alten Testament, direkt vor Matthäus-Evangelium, ja, da heißt es im Vers 22 bis 24, gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berg Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Banne schlage. War Johannes nun dieser Elia, von dem hier prophezeit ist? Johannes bezeugt selbst, Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Den Vers kennen wir in Johannes Kapitel 1. Dennoch ließ Johannes selbst einige Zeit später fragen, ob Jesus der Messias ist. Bist du, der da kommen soll? Matthäus 11, Vers 3. In der Antwort Jesu hing sehr viel für ihn. Denn es war ja die Bestimmung seines Lebens gewesen, eine Stimme eines Rufers in der Wüste zu sein, die den kommenden Messias den Weg bereiten sollte. Ja, wir müssen dabei Folgendes verstehen. Der Engel des Herrn offenbarte ja Zacharias, das haben wir ja bereits gelesen, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Hatte nun Johannes dies erreicht zu seinen Lebzeiten? Wir sehen, wir sehen, dass Johannes selbst zweifelte, als er kurz vor seiner Hinrichtung stand. Johannes selbst hatte auch Schwierigkeiten, die Prophezeiung zu verstehen. Johannes wurde ja ins Gefängnis geworfen und dann, später wissen wir, sogar geköpft. Und wenn wir die Geschichte betrachten, sehen wir, dass das Volk Israel den Messias nicht wirklich vom Herzen aufgenommen hatte. Also wir sehen manchmal im Alten Testament oder das, was prophezeit ist, aber auch diejenigen, die es prophezeit, ist durchaus schwer verstanden. Was ist jetzt gemeint? Aber wollen wir die Antwort von Jesus mal näher betrachten? Wie antwortete Jesus jetzt auf diese Frage vom Johannes? Denn er war ja hier offensichtlich in einem Verständnisproblem. Hätte er nicht erwartet, dass das Volk jetzt strömend den Messias erwartet? Anstattdessen wurde ihm im Kopf kürzer gemacht oder sollte im Kopf kürzer gemacht werden? Ja. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Matthäus 11, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer nicht sich an mir ärgert. Selig ist es, wer sich nicht an mir ärgert. Warum sollten wir uns über Jesus ärgern? Weil das Volk Israel Jesus zu dem Zeitpunkt als ihren königlichen Messias erwartet haben und nicht als ihren leitenden Messias. Ja, die Juden lebten ja damals seit der babylonischen Gefangenschaft unter der Herrschaft der heidnischen Könige. Die Zeit der Nation begann also nicht erst 70 nach Christus, als dann der Tempel zerstört wurde und dann eigentlich endgültig das aus war mit dem Land Israel, sondern sie begann eigentlich die Zeit der Nation schon mit der babylonischen Gefangenschaft 605 vor Christus. Denn Israel war seitdem eigentlich nie wieder eigener Herr über das eigene Land. Ausländische Könige haben regiert. Es gab zwar vielleicht eine ganz kurze Zeitfenster in der Zeit der Makkabäer, wo sie selbstständig was regiert haben, aber es war auch nur von kurzer Zeit. Ja, und wenn wir heute sehen, auch heute haben sie noch nicht das komplette Kontrolle über Jerusalem, über den Tempelberg, ja. Auch die Heiden haben heute immer noch ein großes Mitspracherecht. Auch wenn heute schon vieles in Erfüllung wieder hergestellt ist, aber ganz noch nicht. Also die Frage ist, war nun Jesus der verheißene Messias, den Johannes erwartete? Da sehen wir die deutliche Antwort, ja. Denn er hat die Zeichen und Wunder getan, die der Messias tun sollte. Ja, Johannes ist, er sagt selbst, er ist nicht der Christus, der Messias. Er sagt auch, er sei nicht Elia persönlich. Und er ist der Prophet, gemeint ist ein Prophet wie Mose. Er ist auch nicht der Prophet, so wie Mose, der kommen soll. Er sagt einfach von sich, er ist die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ja, also ihr merkt schon, wir haben hier so ein bisschen Verständnisproblem. Wie lösen wir diesen Konflikt? Auch das war auch das Verständnisproblem der Pharisäer und auch der selbst der Jünger. Ist jetzt nun Johannes der Elia oder nicht? Nach der Verklärung Jesu, an der Elia und Mose erschienen, fragten die drei Jünger, Jakobus, Petrus und Johannes, wie sie die Schriftgelehrten darauf käme, dass Elia kommen solle, bevor der Messias kommt. Ja. Aber ich möchte mal uns das nochmal vergleichen. Was wird über Elia gesagt? Wer war Elia und Johannes der Täufer? Elia hatte den Geist Gottes, wird in 2. Könige 2, Vers 9 gesagt. Von Johannes dem Täufer wird gesagt, er hatte den Geist Gottes schon bereits im Mutterleib. Ja. Elia hatte den Mantel mit Ledergürtel und seine Lenden. Er hatte auch langes Haar, war ein Geweihter Gottes, 2. Könige 1, Vers 8. Von Johannes wird gesagt, er hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, ein Ledergürtel und hatte auch lange Haare wie Nazirea. Er war ein Geweihter Gottes, wird von Johannes auch gesagt. Von Elia wird gesagt, er war von Gott berufen, 1. Könige 17. Von Gott berufen war auch Johannes der Täufer. Ja. Von Elia wird gesagt, seine Botschaft tut Buße. Und wem sagte Elia die Botschaft? Dem König Ahab. Und dem Volk Israel, ja. Und Johannes, welche Botschaft hatte er? Tut Buße. Vor dem König Herodes, er führte die Schuld auch des Königs Herodes vor Augen, seine Schuld. Und er führte auch die Schuld des Volkes Israel vor Augen, ja. Und rief zu Buße auf. Was sehen wir bei Elia? Da war eine kurz andauernde Bußbewegung. Aber nur einige Gläubige blieben übrig. Kennt ihr die Geschichte von Elia am Berg Karmel? Ja? Ja. Aber wie viel blieb dann übrig? Das Volk war kurze Zeit später wieder genauso gottlos. Sehen wir das nicht auch bei Johannes? Und es war eine kurze, andauernde Bußbewegung. Einige Gläubige erkennen den nachfolgenden Messias, aber nur einige und nicht die Masse. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Unterschied. Elia tat Zeichen, Gerichtszeichen, Trockenheit kündigt er an, kein Regen. Ölvermehrung, Totenauferweckung, Feuer vom Himmel ließ er fallen. Er teilte den Jordan. Johannes tat keins dieser sensationellen Zeichen, aber er taufte im Jordan als Zeichen der Buße und Reinigung. Ja.
Er taufte Jesus.
Taufte Jesus, ja. Genau. Elia bestimmte Elisa als seinen Nachfolger und Johannes offenbarte Jesus als den kommenden Nachfolger, ja, als der nach ihm kommt. So, es ist jetzt nun die Frage, ist Johannes der Täufer die Erfüllung aus der Prophetie? Aus Matthäus 11, Vers 14 heißt es, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Ja, obwohl viele Buße taten, war es ja doch nicht von Dauer. Von Johannes wurde sogar gesagt, sie sagten, Johannes sei besessen. Und Jesus sei ein Fresser und Weinsäufer. Ja. Aber was sehen wir? Das Königreich Gottes wurde Israel durch Johannes und dann durch Jesus angeboten. Aber das Volk Israel lehnte die Herrschaft ihren König ab. So wurde Israel als Instrument, um die Gnade Gottes der Welt zu verkündigen, verworfen. Israel hätte die Gnade Gottes weitergeben können. Ja. Doch auch Israel, wissen wir, bleibt nicht ewig verworfen, bis die Zahl der Heiden eingegangen ist. Und das beschreibt uns der Römerbrief, ja, Römer 11. Ja. Kommen wir jetzt zu dieser spannenden Frage, Maleachi 3, Vers 22, gerade diese Stelle. Wenn wir das näher betrachten, dann sehen wir aber in diesem Zusammenhang eins, da heißt es ja in Vers 22, gedenkt an das Gesetz Mose, meines Knechtes, dass ich ihm vom Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große, furchtbare Tag des Herrn kommt. War Jesus schon dieser Tag des Herrn? Das ist eigentlich der Tag des Herrn, der noch in der Zukunft steht. Das ist das, wenn Jesus sichtbar, das zweite Mal sichtbar wiederkommt. Ja, wenn er das 1000-jährige Reich aufrichtet. Der Dienst dieses Elias wird sein, das Volk Israel zu vereinen und vorzubereiten für die Wiederkunft des Messias. Ja. Diesen Dienst konnte Johannes nicht so erfolgreich ausführen. Ja. Oder es wurde nicht so angenommen. Aber wenn das in der Trübsalzeit geschehen wird, dann werden Juden zum Glauben kommen an den Messias. Und wisst ihr, in der Offenbarung, Kapitel 11, da steht auch etwas von zwei Zeugen, die auftreten werden. Wollen wir mal die Offenbarung aufschlagen? Also heute geht es quer durch die Bibel. Ja. Aber wie heißt das hier in Offenbarung 11, Vers 3? Und ich will meine zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihres Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Sind das nicht diese zwei Zeugen auch wieder Mose und Elia, die diese Fähigkeiten haben? Ja. Gericht mit Feuer. Bei Elia war es zweimal, dass 50 Männer verbrannt wurden. Das habe ich selbst da nochmal nachgelesen. War mir gar nicht so geläufig, die Geschichte. 2. Könige 1. Macht über die Dürre, das über 3 Jahre. Und von Mose wissen wir auch die ganzen Zeichen und Wunder, die er tat. Dass das Wasser zu Blut wurde. Also alles, was hier auch drin steht. Ja. Und wie die Erde mit den Plagen schlagen wurde. Aber wisst ihr, ich komme nochmal zu Maleachi zurück. In Maleachi Kapitel 3, Vers 1 gibt es nämlich noch eine Stelle, da heißt es: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Also, ich denke, hier können wir sehen, mit diesem Vers ist wirklich Johannes der Täufer gemeint. Und in Vers 22 und 23 ist noch der kommende Elia gemeint, der vor der sichtbaren Wiederkunft ist. Ja. Also wir sehen, und wie es im Jesaja 40 heißt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und das Unebene ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Und darauf bezieht sich dann auch hier Matthäus 3. Da sagt Johannes: Tut Buße, denn das Himmelreich ist herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Und da wird genau das Wort aus Jesaja zitiert. Elia war ein Prophet, aber gleichzeitig war sein Leben, seine Taten auch eine Prophezeiung für den, der noch kommen wird. Und genauso verhält sich das auch mit Mose. Ja, was war nun die Botschaft von Johannes dem Täufer? Er sollte bezeugen, dass Jesus Christus das Licht ist, damit alle an Jesus glauben. Und er predigte zur Buße. Und die Buße beinhaltete aber zugleich, was? Die Verurteilung? Nein, das Gnadenangebot. Die Begnadigung. Ja? Und darauf wies der Johannes hin. Nach mir wird kommen derjenige, der euch begnadigt, wenn ihr an ihn glaubt. Ja? Ja? Und so möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen und fragen, was bedeutet das jetzt auch für uns? Sehen wir einfach diese wunderbaren Zusammenhänge, wie Gottes Prophetien sich wirklich wortwörtlich erfüllt haben und auf der anderen Seite noch in Erfüllung kommen werden. Ja. Das ist kein Widerspruch in der Bibel. Ja, müssen das im Zusammenhang sehen. Ja. Ja, was bedeutet das für uns? Johannes war dieser Bote, der den Größeren ankündigte. Er sagte in seiner Demut: Ich bin nicht wert, seine Schuhe zu tragen. Oder nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe zu lösen. So sprach Johannes von seinem Dienst und von Jesus. Und als Johannes schon dann gefangen genommen wurde und Jesus mit seinem Dienst begann, da sagte Johannes: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja. Das war Demut. Ja, wenn du so eine Aufgabe hast, den König anzunehmen, dann willst du doch auch mit auf dem Rampenlicht stehen. Ja. Aber es ging jetzt nicht um Johannes, sondern ihm ging es um Jesus. Ja. Jesus muss groß werden. Nicht meine Person ist wichtig, sondern er. Das Licht ist wichtig. Nicht der, der davon redet. Ja. Ja. Schaue nicht so sehr auf dich, wenn du im Gefängnis bist. so wie Johannes, als er da im Gefängnis war, ja, sondern Blicke auf Jesus, ja. Und ja, und in, das sehen wir auch in der Antwort, ja, als er da zweifelte, dass ihm Jesus die Antwort gab, Blicke auf mich, ja. Ja, Johannes war ein Botschafter. Und ich denke, davon können wir auch lernen. Wir, die wir gläubig sind, wir sollen auch Botschafter sein. Nämlich Botschafter für Jesus. Ja, wir sind es, die von dem Licht zeugen sollen. Ja, Jesus ist das Licht der Welt. Und deswegen macht es mir eigentlich auch Freude, wenn wir da auf den Weihnachtsmärkten stehen mit unserem Stand und da direkt da in diese Feste hinein Jesus bezeugen können. Ja. Und uns geht es meistens immer so vorher, große Anfechtungen und denkt man, ach, man will alles sein lassen. Es klappt alles nicht. Viel Stress und Heck und Hektik und ja, manchmal fällt vielleicht ein bisschen hektisches Wort oder so. Ja. Aber merken wir, wie wichtig das ist? Gerade da in der Zeit, wo hier in unserer Gesellschaft, obwohl alle Weihnachten feiern, aber die allermeisten ohne Gott, ohne dem Inhalt von Weihnachten. Ja. Wie wichtig ist es, dass wir hier durch die Botschaft von Weihnachten weitergeben. Jesus ist gekommen, der uns begnadigt. Ja. Und wenn wir hier in unsere Weltpolitik hineinblicken, ja, da sehen wir, wie viel Unrecht hier geschieht. Das fällt uns vielleicht noch leicht zu finden, zu sehen, das Unrecht, die andere Politiker machen. Ja. Aber wir brauchen nicht immer so weit wegzublicken. Wie viel Unrecht machen wir selber auch? Ja? Und wir brauchen auch die Gnade Gottes, die Vergebung, seine Barmherzigkeit. Ja? Ja? Und deswegen, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und so wollen wir doch auch jetzt gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit diese Botschaft weitergeben. Der Herr kommt bald wieder, ja. Und also ich rechne eigentlich damit, dass unsere Generation auch das erleben wird. Also ich glaube nicht, dass es noch Jahrhunderte dauert. Also wie hier in unserer Welt im Umbruch ist, ja, und die Zeichen sich verdichten, ja, kann es schon sehr bald sein. Ja. Wer weiß, ob wir noch in einem Jahr hier sitzen. Ja. Ja. Haben wir diese Naherwartung? Jesus kommt bald wieder. Und wenn wir diese Naherwartung haben, bedeutet es noch viel mehr, dass wir seine Zeugen sein sollen. Wir können es uns nicht mehr leisten, auf unseren Stühlen zu sitzen und vor unseren Fernsehern und schön zu träumen von einer schönen Welt. Sondern wir müssen auch zu den Leuten hingehen und ihnen die frohe Botschaft sagen und sie einladen, da, wo man kommt, hier haben wir eine Gemeinde, hier könnt ihr Gottes Wort hören. Ja, oder hier geben wir euch Literatur weiter, wo ihr was von Jesus lesen könnt. Und wenn sie es ablehnen, dann ist es ihre Verantwortung, aber nicht mehr unsere. Ja. Aber die Aufgabe haben wir. Und so war das schon gestern auch schön, dass eben, also mindestens einer, der schien sehr suchend zu sein, dass er sich gleich so ein Buch da für zwei Bücher mitgenommen hat. Ja. Also deswegen, wo haben denn die Menschen Begegnung mit Christen, wenn nicht an solchen Orten? Ja. Und deswegen ist es auch schön, dass wir so ein Schaufenster haben, wo die Leute eigentlich alle hier in Golzen wissen können, dass es hier eine Gemeinde gibt. Ja. Deswegen ist im Internet und in den Zeitungen ist es wichtig, dass wir da präsent sind. Ja. Aber auch da, wo wir vor Ort sind, in der Schule, im Berufsleben, ja, sind wir da ein Licht für Jesus? Ja. Dann erfüllen wir seine Aufgabe. Und dann können wir auch so ein Bote sein, wie Johannes, der von dem Licht zeugt. Das wünsche ich uns. Amen.